Deutschlandfunk. Der Tag.
Drei Jahrzehnte können auch ziemlich schnell vorbeigehen. Beim Thema Mauerfall fällt das vielen Leuten in diesen Tagen wieder auf, dass das auch schon wieder 30 Jahre her ist. Ist so ein Satz, den ich jetzt gerade immer wieder höre. Aber es gibt natürlich viele Leute, die sich an diese Zeit gar nicht erinnern können, weil sie Kleinkinder waren oder Babys oder vielleicht noch nicht mal geboren. Ich spreche darüber gleich mit meiner Kollegin Josephine Schulz, Jahrgang 89, geboren in Ost-Berlin am Prenzlauer Berg. Und wir gucken uns außerdem an, was da in Spanien los ist. Am Wochenende sind dort wieder mal Parlamentswahlen. Es sind schon die vierten in 4 Jahren. Und vor allem eine Partei macht sich da viele Hoffnungen auf Stimmenzuwächse. Die Anhänger von Vox, den Rechtspopulisten. Manche sagen auch, es sind Rechtsextreme oder Faschisten. Ich habe das mit unserem Madrid-Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer besprochen. Alles an diesem Freitag, den 8. November 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, legen wir los.
Legen wir los.
Hallo Josephine.
Hallo.
Josephine, am besten stelle ich dich mal ganz kurz vor. Du bist Kollegin hier im Deutschlandfunk, machst gerade hier dein Volontariat, bist unterwegs als Reporterin, moderierst auch Sendungen. Heute Abend zum Beispiel die Information am Abend. Und du hast mir vor ein paar Tagen erzählt, dass du geboren bist noch in der DDR. Ein paar Tage kurz vor dem Fall der Mauer. Ist das so korrekt?
Genau, 6 Tage vor dem Mauerfall bin ich geboren.
Und wirst du da jetzt gerade häufig drauf angesprochen?
Ja, da werde ich tatsächlich häufig drauf angesprochen, aber vor allem von Medienschaffenden.
Das heißt, du musst da viele Interviews geben, ja?
Naja, jetzt auch nicht unendlich viele, aber 1, 2 kommen, glaube ich, noch.
Nervt dich das?
Nee, ach, das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Das ist auch nicht das erste Mal. Also ich kann mich noch erinnern, als wir in der Schule waren und so 10 oder so, da kamen dann immer schon mal vom RBB Moderatorinnen vorbei und wollten uns interviewen. Damals hatten wir da natürlich gar nichts zu sagen. Genau, nee, das nervt mich eigentlich nicht. Ich finde es ja auch schön, dass es ein Interesse sozusagen an den Ostdeutschen gibt. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Was ich manchmal so ein bisschen befremdlich finde, ist, in welchem Kontext dann dieses Interesse für die Ostdeutschen auf einmal aufkommt. Also es hat ja so ein bisschen angefangen mit Pegida und so. Und ja, das finde ich dann irgendwie schade, dass man dann aus solchen Gründen entdeckt man auf einmal ja den Ostdeutschen als so eine Art Forschungsobjekt, als so eine Art neue Spezies, die es jetzt irgendwie zu ergründen gilt. Und dann sitzen ganz viele Soziologen da und versuchen, die ostdeutsche Seele zu verstehen. Und auch jetzt zu so einem Jubiläum wie mit dem Mauerfall. Natürlich ist es schön, wenn jetzt die ganzen Geschichten hochkommen, weil die sind ja auch alle total interessant. Aber danach hätte man halt auch die letzten 30 Jahre fragen können und nicht, wenn so ein Tag ansteht.
Was meinst du denn? Gibt es eigentlich überhaupt noch Unterschiede zwischen Ossis und Wessis, wenn man diese Begriffe überhaupt noch benutzen kann?
Also ich nehme die jetzt ehrlich gesagt in meinem Alltag nicht wahr. Aber ich kenne viele Leute, die sagen, dass sie die wahrnehmen und dass es die gibt. Vor allem so aus meinem ostdeutschen Familien- und Bekanntenkreis.
Mhm. Also ich habe dich jetzt ja hierhin eingeladen, weil ich das, als du mir das erzählt hast, fand ich das direkt super interessant. Ich möchte gerne mit jemandem sprechen, der sozusagen in dieser Zeit groß geworden ist. Jetzt ist es bei dir ganz extrem. Du bist eben, wie gesagt, fast mit dem Fall der Mauer geboren worden. Wann und damals in Ost-Berlin aufgewachsen? Prenzlauer Berg, richtig?
Genau.
Ja? Da bist du geboren. Wann ist dir damals zum ersten Mal klar geworden, dass es da mal eine Grenze gegeben hat, dass die Grenze gar nicht weit von deinem Elternhaus entfernt war?
Also eigentlich schon ganz früh, das war ganz doll präsent bei uns zu Hause die ganze Zeit. Also man wird ja da, glaube ich, einfach sehr geprägt als Kind und als Jugendliche davon, wie die Eltern das alles wahrnehmen. Und meine Eltern kommen eben aus dem Osten, sind im Osten aufgewachsen und für die war das ein ganz großes Thema. Also das war ganz präsent bei uns zu Hause. Die sind jetzt auch keine DDR-Nostalgiker, würde ich sagen, aber das war schon, also ich bin schon mit so einem Diskurs aufgewachsen, die Leute aus dem Westen, die sind überheblich, die nehmen uns als weniger wert wahr, die kommen jetzt hier irgendwie und bedienen sich bei uns und ja, auch ganz viel so, also meine Eltern haben mir viel über Gesellschaft, über Politik geredet und da schwang immer so ein bisschen mit, die Gesellschaft, in der wir heute leben, das ist nicht die, für die wir auf die Straße gegangen sind in der DDR und das hat alles nicht so gut funktioniert mit der Wiedervereinigung. Deswegen, ja, war das schon sehr präsent immer.
Wenn du sagst präsent, heißt das, dass da wurde am Esstisch drüber gesprochen?
Ja, da wurde am Esstisch drüber gesprochen, aber das war auch einfach in vielen Gesprächen war das immer sowas, was irgendwie mitschwang. Also da wurde dann viel sowas gesagt, ja, und wenn du dann mal einen Freund hast, dann bringen kernigen Typen mit nach Hause, aber auf keinen Fall ein Wessi. Also sowas fiel dann ganz beiläufig sozusagen in ganz unterschiedlichen Situationen.
Hast dich dann gehalten?
Ja, aber unabsichtlich.
Wie war das denn, wann hast du das oder wie hast du das als Kind wahrgenommen? Das hat ja, dass es da unterschiedliche Stadtteile und dass diese Stadtteile gab in Berlin und dass natürlich der Osten Berlins dann auch immer noch anders aussah als der Westen.
Also ich muss sagen, dass ich glaube, bis ich aus der Schule raus war, hat der Westen sozusagen in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt, nicht mal West-Berlin. Also ja, ich glaube, ich war auch eigentlich nie in West-Berlin, das ist auch bis heute so. Man bewegt sich natürlich irgendwie in seinem Kiez und das war dann Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Pankow. Und ich glaube, ich habe auch keine westdeutschen Leute gekannt, bis ich irgendwie 18, 19 war und dann ins Ausland gegangen bin. Deswegen hat man da jetzt auf Unterschiede gar nicht so geguckt, weil es nie die Gelegenheit gab, irgendwie im Austausch mit Westdeutschen darüber zu reden. Oder also wir sind auch in Urlaub nie nach Westdeutschland gefahren. Wir sind immer an die Ostsee oder paddeln im Spreewald oder klettern im Elbsandsteingebirge. Man hat sozusagen, also der Bezugsrahmen hat sich sozusagen eigentlich nach der Wende gar nicht verändert, glaube ich. Zumindest in meiner Familie.
Ist ja interessant. Woran lag das?
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass meine Eltern schon, auch wenn sie jetzt natürlich, glaube ich, froh waren, dass das politische System zusammengebrochen ist, schon das Gefühl hatten, es fällt viel weg irgendwie von ihrem Leben, von ihrer Jugend. Die waren auch noch sehr jung, also sie waren Anfang 20, als die Mauer gefallen ist. Und haben vielleicht schon versucht, sich da einfach viel zu bewahren, indem man die gleiche Kultur konsumiert hat, die gleichen Filme, die gleichen Lieder, an die gleichen Orte in den Urlaub gefahren ist. Also mein Vater fährt heute noch auf den Zeltplatz an der Ostsee jedes Jahr, wo er schon selber als Kind hingefahren ist.
Vielleicht ist die Frage, die ich da gestellt habe, auch total komisch, weil es gibt ja jede Menge Leute in Westdeutschland, die auch in den letzten 30 Jahren nie nach Ostdeutschland gefahren sind.
Ne? Ja, die gibt es sicher.
Ist ja also ist ähnlich, dass man sozusagen einfach an den Gewohnheiten festhält, dass sich nicht unbedingt so viel ändert durch so ein, auch wenn es ein historisches Ereignis ist, dass die Leute natürlich trotzdem immer noch auf ihren alten Zeltplatz fahren.
Genau,
eigentlich ganz logisch.
Eigentlich logisch, aber ich glaube, dass es tatsächlich, oder zumindest in meinem Umfeld, bei meinen Eltern auch viel Trotz war. Also, dass man jetzt nicht Lust hatte, den Westen zu erkunden und irgendwie nach Stuttgart und Hamburg zu fahren, sondern ja, dass man auch so ein bisschen gesagt hat, nee, da wollen wir gar nicht hin.
Jetzt bist du groß geworden im Prenzlauer Berg. Das ist inzwischen ja ein Synonym für ganz vieles, vor allen Dingen für Gentrifizierung in Deutschland. Prenzlauer Berg weiß im Grunde jeder, was gemeint ist, auch Leute, die noch nie da waren. Früher mal das intellektuellen Viertel mit billigen, bezahlbaren Wohnungen, tollen Altbauwohnungen und heute Mieten, die sich kaum noch jemand leisten kann. Wie hast du diesen Wandel deines Heimatviertels, wie hast du den erlebt?
Ja, sehr am eigenen Leib, würde ich sagen. Ich bin in Prenzlauer Berg zur Schule gegangen und für mich ist das natürlich irgendwie so Kindheit, die ganzen Plätze, wo jetzt die teuren Cafés sind. Und ich bin da auch immer noch viel, ich bin da auch immer noch gerne. Ja, aber ich finde es schon auch ein bisschen befremdlich. Also ich wäre auch gerne im Prenzlauer Berg wohnen geblieben, kann mir das natürlich nicht leisten und kann mir da manchmal nicht mal einen Kaffee oder gab Zeiten, wo ich mir da nicht mal einen Kaffee leisten konnte. Und da hatte ich schon auch das Gefühl, dass man hier irgendwie rausgedrängt wird aus seinem angestammten Bezirk. Und man hat ja dann auch so ein bisschen so einen Besitzanspruch, wenn man irgendwo groß geworden ist und denkt, das ist jetzt hier mein Viertel. Und ja, ich meine, ich kann das schon reflektieren. Prenzlauer Berg ist schön. Es ist auch schön, dass da viele Leute hinziehen wollen und jeder hat das Recht, da hinzuziehen. Genau, deswegen.
Erinnerst du dich denn noch an so einen ersten Moment, wo du dir gedacht hast, Moment, hier passiert gerade was? Etwas, über das ich überhaupt keine Kontrolle habe? Dann übernehmen Leute mein Viertel?
Ja, sowas gab es natürlich ständig. Das hat ja auch dann doch schon relativ früh angefangen. Ich glaube, das habe ich dann nicht so aktiv sozusagen bei jedem einzelnen Fall irgendwie durchdacht. Ja, so mal, also ich bin dann von Prenzlauer Berg nach Mitte gezogen, kurz hinter die Grenze, was ja ungefähr ähnlich ist, in meine erste WG. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, wir haben hier, jetzt hat die 27. Galerie in unserer Straße aufgemacht, aber der nächste Supermarkt, zu dem muss man irgendwie eine Viertelstunde mit dem Fahrrad fahren, ist doch ärgerlich. Oder ist hier mal ein 1-Euro-Shop, wenn man mal irgendwie Geschenkpapier kaufen will? Sowas gab es alles nicht. Und das ist schon ärgerlich.
Mhm. Du hast vor ein paar Tagen selber eine Sendung produziert, in der du mit Leuten gesprochen hast, die damals auch in Ostdeutschland aufgewachsen sind, die auch in dieser Zeit groß geworden sind. Da höre ich häufiger so Bemerkungen, dass Ossis, junge Ossis, sich so ein bisschen, ja nicht unbedingt geschämt haben, aber im Umgang mit Westdeutschen gerne ihre Heimat oder ihre Herkunft verschwiegen haben. Hattest du so ein Erlebnis auch?
Nee, ich hatte so ein Erlebnis tatsächlich nie. Und deswegen war ich, also ich war in dieser Sendung, die ich da gemacht habe mit Freunden von mir, auch selber total erstaunt, dass dann doch die Erfahrungen auch so weit auseinandergehen von Leuten, die im selben Jahrgang geboren sind. Weil das eben Freunde waren, die nicht in Ostberlin aufgewachsen sind, sondern die teilweise direkt nach dem Mauerfall mit ihrer Familie in den Westen gegangen sind oder in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und die wirklich Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Also das hätte ich nicht gedacht, war mir irgendwie nicht so geläufig, dass auch nach der Wende irgendwie Kinder dann als, weiß ich nicht, die haben dann erzählt, sie haben Fangen gespielt und wenn man gefangen wurde, dann war man der eklige Ossi und so. Also sowas hat es in meinem Leben nicht gegeben. Was natürlich aber auch daran liegt, dass irgendwie ich diese Kontakte zu Leuten aus dem Westen nicht hatte und vielleicht auch, weil Ost-Berlin irgendwie nochmal so eine andere Geschichte ist. Also egal, wo ich hingekommen bin, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Berlin, hatte ich nie das Gefühl, dass jetzt irgendjemand sagt, das ist ja provinziell oder weiß ich nicht. Ist es ja auch nicht.
Mhm. Und wenn du jetzt deine Eltern zum Beispiel reden hörst über die Zeiten in der DDR oder andere Leute aus deinem Umfeld, denkst du dir manchmal, hätte ich irgendwie schon auch gerne selbst miterlebt?
Total, ja. Also das denke ich wirklich auf ganz vielen Ebenen. Also auch, weiß ich nicht, meine Eltern waren sehr aktiv politisch und aus deren Erzählungen habe ich oft das Gefühl, dass man irgendwie das Gefühl hatte, mehr bewirken zu können und dass irgendwie die Sachen mehr Sinn hatten, die man gemacht hat und nicht alles so egal war und irgendwie untergegangen ist in dieser Masse an allen Möglichkeiten, die man hat. Und auf gewisse Erfahrungen bin ich auch neidisch, die meine Eltern gemacht haben.
Was meinst du denn, in 10 Jahren, 40 Jahre Mauerfall, wirst du dann immer noch angesprochen?
Bestimmt. Mal gucken, vielleicht werden dann auch meine Kinder schon angesprochen.
Stimmt, genau. Die Kinder mit der Mama aus dem Jahrgang 89.
Ja.
Josephine, danke dir vielmals.
Gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast, hier ins Studio zu kommen. Danke. Am kommenden Sonntag wählen die Spanier ein neues Parlament. Das sind schon die 4. Wahlen innerhalb von 4 Jahren. Reinhard Spiegelhauer beobachtet das alles für uns in Madrid. Hallo Reinhard, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Warum müssen die Spanier so oft wählen gehen?
Das liegt ein bisschen daran, dass sich die beteiligten Menschen, die da am Ende das Land regieren sollen, nicht darauf verständigen können, miteinander zu arbeiten, speziell nicht die, die eigentlich ungefähr so in die gleiche Richtung tendieren. Sprich, wir haben hier nach wie vor zwei Blöcke, einmal so eine eher linksorientierte Gruppe von Parteien und einmal so eine eher konservativ orientierte. Denen reicht es beiden jeweils nicht gemeinsam zu einer Mehrheit und sie sind untereinander auch noch zerstritten. Und so kommt es dazu, dass am Ende keiner eine Regierung bilden kann.
Wenn du das jetzt so ein bisschen als Außenstehender verfolgst, ist das tatsächlich so, dass die Gräben da zwischen den Personen und den Parteien so tief sind oder sind die einfach vielleicht menschlich nicht in der Lage, miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten?
Ja, das ist beides, glaube ich. Also zum einen die beiden ehemals großen Parteien, die Konservative Volkspartei und die Sozialisten, die unseren Sozialdemokraten ja ungefähr entsprechen, die haben sich noch nicht daran gewöhnt, dass sie nicht mehr alleine das Sagen haben in Spanien. Das war ja bis vor 4, 5 Jahren mehr oder minder ein Zwei-Parteien-System, de facto jedenfalls. Und seitdem sind ein paar neue Parteien mit auf dem Spielfeld. Das hat natürlich die Möglichkeiten der Sozialisten und der Konservativen einigermaßen eingeschränkt. Aber das machen die sich offenkundig noch nicht klar. Dann gibt es natürlich immer noch diesen riesengroßen Graben zwischen den Sozialisten und den Konservativen, der ganz lange zurückrührt, im Grunde noch auf den Bürgerkrieg zurückgeht und das ist bis heute nicht aufgearbeitet. Und dann gibt es tatsächlich jetzt, wenn wir drauf gucken, wer theoretisch jetzt mal eine Regierung hätte stellen können, nämlich der im Moment geschäftsführende Regierungschef Sanchez. Der kann einfach mit dem möglichen Koalitions- oder Tolerierungspartner, nämlich Podemos, nicht genauer gesagt mit dem Chef von Podemos, mit Julio Iglesias, die sind sich spinnefeind. Und das war tatsächlich, man mag es nicht glauben, aber es war einer der Gründe, warum das am Ende nach der Wahl im April nicht geklappt hat, eine Regierung auf die Beine zu kriegen.
Die waren ja wirklich da um Haaresbreite dabei, eine Regierung zu bilden. Und es hat dann im letzten Moment nicht geklappt. Ist das korrekt?
Ja, jein. Also von außen sieht das so aus, als ob es haaresbreite gewesen wäre. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, so richtig Mühe gegeben haben die sich eigentlich nicht. Was auch wieder daran liegt, dass sie hier in Spanien einfach diese Idee Koalition oder wirklich eng miteinander zusammenarbeiten als zwei Parteien. Das haben die hier einfach nicht im Kopf. Das hat man nicht. Man reagiert entweder mit absoluter Mehrheit oder eine Minderheitsregierung, in der man sich tolerieren lässt, wo man viele Stimmen hat, aber eben gerade nicht genug und sich dann tolerieren lässt. Aber tatsächlich mit einer anderen Partei Vereinbarungen zu treffen und Kompromisse zu schließen, das ist irgendwie nicht die Sache von den Politikern hier in Spanien. Und so haben die Sozialisten und Podemos eben zum Beispiel 2 Monate Zeit gehabt, zu verhandeln und miteinander zu reden und vielleicht auf einen grünen Zweig zu kommen. Was haben sie gemacht? Sie haben erstmal 6 Wochen gar nichts gemacht und dann haben sie 2 Wochen lang miteinander geredet und das waren, glaube ich, 3 oder 4 Termine. Also so richtig Mühe gegeben haben die sich nicht und deswegen Haaresbreite, da ist man, glaube ich, schon, das ist schon fast euphemistisch.
Mhm. Okay, gut, habe ich verstanden. Dann haben wir jetzt, du hast es erwähnt, ein paar neue Parteien mit dabei. Eine davon, die über die liest man jetzt auch hier in Deutschland immer sehr viel, das ist die Partei mit dem Namen Vox. Die sitzen seit dem April im Parlament und können jetzt nochmal ordentlich dazugewinnen. Und das sind, kann man so sagen, Rechtspopulisten.
Ja, also ich würde wirklich sagen, die sind der AfD sehr, sehr ähnlich. Die haben programmatisch ungefähr die gleichen Themen, die sie vorbringen. Also die sind ausländerfeindlich, die sind schwulenfeindlich. Und daneben haben sie hier in Spanien natürlich ein großes Thema, was die AfD nicht hat. Und das ist die Einheit des Landes. Wir haben ja den großen Konflikt um Katalonien. Wir haben die Separatismusbemühungen aus Katalonien. Und natürlich sind alle anderen um Katalonien rum, vielleicht mit Ausnahme der Basken, auf dem Standpunkt, nein, die Katalanen können das eben nicht selber entscheiden, sondern wenn es eine Abstimmung geben sollte über die Abspaltung von Katalonien, dann müssten selbstverständlich alle in Spanien befragt werden und nicht nur die Katalanen. Aber es sind zwar alle dieser Meinung, nur es gibt eine Partei und das ist eben Vox, die sagt ganz klar, eigentlich sollte man diese Separatisten alle verbieten, man müsste sofort den Notstand wieder ausrufen und wir müssten die richtig mit der Knute sozusagen wieder heim ins, in Anführungsstrichen, Reich holen. Da sind die schon sehr, sehr extrem. Inzwischen sind die Konservativen und so eine rechtsliberale Partei ein bisschen mit auf den Zug aufgesprungen und sagen, ja, die separatistischen Parteien sollte man verbieten. Aber Vox ist eben das Original. Die sind am lautesten, die sind neu und die haben damit großen, großen Erfolg. Du sagst es ganz richtig, die werden massiv zulegen. Die werden wahrscheinlich ihre Anzahl an Sitzen verdoppeln. Das aber interessanterweise, obwohl sie nur um ungefähr 50% an Stimmen zulegen werden. Es kommt nämlich hier in Spanien immer noch dazu, dass das Wahlsystem, dass das Sitzverteilungssystem auch noch bestimmte Verzerrungen dann hinterher mit sich bringt.
Dieser Konflikt in Katalonien, wird der eigentlich oder siehst du da irgendeine Möglichkeit, dass der in naher Zukunft gelöst wird, dass das nicht so ein Wahldauerbrenner bleibt?
Das ist fast so unwahrscheinlich, wie dass es eine stabile Regierung nach diesen Wahlen geben wird. Das muss man leider so sagen. Die Lage ist extrem verfahren. Was aber gar nicht mal in erster Linie an Madrid liegt, ist meine Meinung. Zumindest wenn es ein Mitte-Links-Bündnis gäbe, dann gäbe es die Möglichkeit, dass es irgendwann mal zu Gesprächen käme und dass tatsächlich der Autonomiestatus neu verhandelt wird. Zumindest von Seiten der Zentralregierung aus, von Seiten der Sozialisten, Podemos gemeinsam, die könnten sich vorstellen, darüber zu verhandeln. Die haben ja auch kein Problem gehabt mit dem Autonomiestatut, was vor inzwischen, ich glaube, 15 Jahren oder so ausgehandelt worden ist und wogegen die Konservativen seinerzeit geklagt haben vor dem Verfassungsgericht, weshalb dieser ganze Konflikt in Katalonien wieder so an Fahrt gewonnen hat vor ein paar Jahren. Und die Separatisten sind inzwischen, so drauf, dass ich glaube, von deren Seite aus gibt es eigentlich mehr oder minder überhaupt keine Gesprächsbereitschaft. Die sagen, ja, tatsächlich, Spanien sei ein faschistischer Staat, sie würden massiv unterdrückt, es würde ihnen alles weggenommen. Und das ist objektiv ganz einfach nicht richtig. Also das war zu Francos Zeiten so. Natürlich stehen die Konservativen ein bisschen in der Tradition der Franco-Partei noch. Aber man kann, kann wirklich keine Rede davon sein, dass Katalonien irgendwie unterdrückt würde.
Reinhard, jetzt reden wir auch schon über Franco. Du hast es vorhin auch angedeutet. Da ganz viele von diesen politischen Konflikten reichen tatsächlich zurück in diese Zeit, Jahrzehnte zurück. Woran liegt das eigentlich, dass das nicht richtig, wenn man das so sagen kann, aufgearbeitet wurde in Spanien?
Ja, ich muss leider auch da sagen, es liegt schon an den Konservativen, dass da nichts gemacht wird. Ganz ursprünglich liegt es daran, als Franco gestorben ist, da ist ja die Diktatur nicht direkt gestorben. Es gab ja eine Partei, eine Franco-Partei. Es gab einen Ministerpräsidenten, der von Franco eingesetzt war und der da die Regierung geführt hat. Und die Diktatur hätte wunderbar weitergehen können, aber...
Wir reden hier nur mal für unsere jüngeren Hörer über Mitte der 70er Jahre. Da ist diese Zeit zu Ende gegangen.
Ja. Genau. Und Franco hatte aber ja den Sohn des exilierten Königs wieder ins Land geholt, hatte ihm eine Erziehung angedeihen lassen und hatte gehofft, dass der auch die Diktatur weiter unterstützt. Das hat er aber nicht, sondern der hat sich bemüht, die Demokratie in Spanien wieder einzuführen, hat viel vermittelt. Und tatsächlich ist es am Ende dann eben zu Wahlen, zu demokratischen Wahlen gekommen. Die kommunistische Partei konnte wieder gewählt werden. Aber alles das nur unter der Bedingung, dass ein Amnestiegesetz verabschiedet wurde, dass alle Verbrechen, die eben unter der Diktatur, unter Franco und im Bürgerkrieg begangen wurden, da wurden ja politisch Andersdenkende massiv verfolgt, gefoltert, verschwinden gelassen, getötet, dass diese Verbrechen alle amnestiert würden. Und dieses Gesetz, das wirkt natürlich nach. Und gerade die Konservativen, die Volkspartei, die in der Tradition der Franco-Partei steht, die am Ende aus der, sich entwickelt hat und die natürlich nicht Faschisten sind, die nicht alle Ex-Franco-Anhänger sind, die Älteren davon vielleicht schon noch. Aber die sagen eben, wir haben dieses Amnestiegesetz gehabt, aus gutem Grunde, lasst uns nicht an der Vergangenheit rühren, die Spanier sollten miteinander versöhnt sein. Und wer jetzt so Dinge tut, wie Franco zu exhumieren und umzulagern, der reißt nur alte Wunden auf. Und das ist einer der Gründe, warum eben die Vergangenheit nicht wirklich aufgearbeitet wird, warum es auch kein Dokumentationszentrum zum Beispiel über den Bürgerkrieg und die Diktatur gibt, während die Linke das natürlich gerne hätte.
Und sind das nur Themen, die tatsächlich die älteren Spanier beschäftigen oder werden solche Ansichten auch weitergegeben an die jüngere Generation?
Also mein Gefühl ist, ja, die werden weitergegeben, gerade die besonders Konservativen, gerade die Franco-Anhänger, die vererben das natürlich weiter. Bei den in Anführungsstrichen normalen Konservativen ist mein Gefühl, für die Jugend ist es nicht mehr so ein zentrales Thema. Also es gibt vielleicht entfernte Hoffnung, dass das in 2-3 Jahrzehnten dann vielleicht doch mal soweit ist.
Gut, jetzt also die Wahlen dann. Am Sonntag, da wird das auch bei vielen Leuten in den Köpfen wieder eine Rolle spielen. Und hast du jetzt auch schon angesprochen, wahrscheinlich auch danach wieder keine stabile Regierung. Das ist ja inzwischen etwas, woran sich die Spanier gewöhnt haben dürften. Was ist denn dein Eindruck? Ist das überhaupt schlimm? Also macht sich das bemerkbar? Ist das schlimm für das Land, dass die Regierung nicht stabil ist?
Na klar ist das schlimm. Also die Leute haben sich auch nicht dran gewöhnt. Die sind hochgradig genervt. Man darf nicht vergessen, Spanien hat ja eine massive Krise hinter sich gehabt. Vor 10 Jahren gab es hier eine Massenarbeitslosigkeit von 25%, eine Jugendarbeitslosigkeit von 50%. Die konservative Regierung hat dann Arbeitsmarktreformen gemacht und hat tatsächlich es auch geschafft, dass Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Arbeitslosigkeit ist so auf 15% runter, die Jugendarbeitslosigkeit auf 30%. Aber natürlich sind das zum Teil oder sehr häufig dann Zeitverträge. Die Löhne sind insgesamt gesunken und eine Jugendarbeitslosigkeit von 30%, da kann keiner glücklich drüber sein. Wenn man jetzt allerdings natürlich 1,5 Jahre lang eine Minderheitsregierung hat, die einfach von rechts komplett blockiert wird, dann ist es schwierig, das Land voranzubringen. Und so bleiben halt jede Menge Projekte liegen. Also die Sozialisten würden gerne, würden gerne die Arbeitsmarktreform wieder ein bisschen zurückfahren. Die würden gerne höhere Einkommen ein bisschen stärker besteuern. Die würden dem Staat gerne finanziell ein bisschen mehr Flexibilität geben. Die würden gerne und müssten auch Infrastruktur-Dinge, die von langer Hand geplant sind, eigentlich weiter vorantreiben. Da geht es um den Bau von weiteren Eisenbahnstrecken. Da geht es aber auch, kennt man aus Deutschland auch, um schnelles Internet auf dem Land, was für viele Unternehmen auch wichtig wäre. Also viele Dinge bleiben da einfach liegen. Und das merken die Leute natürlich und sind natürlich extrem genervt.
Dann hoffen wir mal für die Spanier, dass das möglichst bald vorbeigeht. Reinhard, ich schätze mal, du wirst an diesem Wochenende eine Menge zu tun haben. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
Das war der Tag an diesem 8. November 2019. Danke fürs Zuhören und auch für Lob und Kritik sind wir immer dankbar. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.